Und es war ja damals ja auch so, dass die Juden sich zusammengerottet haben und ihre eigene kleine Kultur in den fremden Ländern gebildet haben. Und wenn aber jetzt jemand zum Glauben gekommen ist an den Messias, wurde er gleichzeitig in dieser Enklave ein Außenseiter. Er war ein Ausgestoßener. Und so war er kein Einheimischer, so war er aber auch nimmer zu den Juden gehörig und das war für die Menschen oftmals schwierig. Da wirklich im Niemandsland zu stehen und im Prinzip keine Freunde mehr zu haben. Keiner würde ihn kennen, keiner würde mit ihm zu tun haben. Und deshalb standen dann viele, die an Messias zum Glauben gekommen sind, in der Versuchung, praktisch sich wieder abzuwenden von Christus und wieder dem Judentum zuzuwenden, Opfer darzubringen und so weiter. Und das greift der Hebräerbrief auf, dass er sagt, tat's das nicht. Ihr habt eine bessere Hoffnung. Ihr habt Christus kennengelernt. Und das versucht einer die ganze Zeit im Hebräerbrief vor Augen zu führen. Das, was ich euch erwartet, ist viel, viel, viel besser. So eben auch diese Stadt. Und er macht einer klar, wir haben hier keine bleibende Stadt. Alles, was wir da erleben, ist vergänglich. Und das ist mein zweiter Punkt heute. Alles Gegenwärtige ist vergänglich. Und wenn ihr euch das so sagt, dann wird so sagen, ja, stimmt, klar, alles ist vergänglich. Aber wenn wir halt von einer bleibenden Stadt reden, dann sind wir ja sehr schnell geneigt, an sowas zu denken. Klar, unsere Gebäude stehen ja nicht ewig. Aber Häusl, das ich baue, den möchte ich mein Leben lang leben. Und hoffentlich werden es dann auch meine Kinder dann nachher noch erben. Das ist schon was Solides. Ein Gebäude überlebt in der Regel einen Menschen, wenn da nicht gerade eine Bombe einschlägt oder was auch immer, bei weitem. Von daher, wenn wir sagen, wir haben keine bleibende Stadt, naja, ewig ist nicht, aber es hält doch schon einige Zeit. Die Perspektive, die wir im Hebräerbrief vermittelt kriegen, ist eigentlich da eine völlig andere. Gerade wenn wir die Kapitel davor lesen, ist ja total spannend zu lesen, was Menschen bereit waren, um ihres Glaubens Willens aufzugeben. Bevor ich ihn erzählt, 31.12. war bei mir Offenbarung 22 dran. Logischerweise habe ich am 1. Jänner wieder mit 1. Mose 1 angefangen. So war jetzt die letzten Wochen dann mit 1. Mose beschäftigt. Und wenn man dann so nachliest über jemanden wie zum Beispiel den Abraham, was der alles durchgemacht hat, diese Höhen und Tiefen in seinem Leben. Auf der einen Seite total menschlich und auf der anderen Seite, muss ich sagen, habe ich tiefen Respekt vor ihm über seinen Glauben, wie er den gelebt hat. Da sagt zum Beispiel Gott zu ihm, ich habe mir es aus dem Hebräischen jetzt extra mal wörtlich übersetzt, weil es mich interessiert hat, geh du aus deinem Vaterland und vom Haus deines Vaters in ein Land, von dem gilt, ich zeige es dir. Stell mir das so ein bisschen bildlich vor. Eines Tages, am Montagmorgen oder so, macht der Abraham seine Garage auf, holt sein Kamel außer, weil Autos haben sie damals noch nicht gehabt, sattelt es, tut alles so ein bisschen rauf. Dann spricht ihm sein Nachbar, hey Abraham, was hast du denn heute gleich vor? Gehst du auf Geschäftsreise oder was? Nein, ich gehe jetzt in ein anderes Land. Welches anderes Land? Nein, das hat ein bisschen einen komischen Namen. Ja, wieso? Wie heißt denn das Land gleich? Ich zeige es dir. In das Land sollte Abraham gehen. Er hat nicht gewusst, wohin er geht. Das ist dasselbe, wenn ich jetzt sage, setz dich ins Auto und fahrt einmal los. Ja, und wohin? Ja, ich zeige euch das schon. Also ich fahre sehr ungern mit dem Gefühl los, wo ich nicht weiß, wo das hingeht. Dann sage ich, erklär's mir bitte jetzt einmal, damit ich wenigstens weiß, auf was ich mich einlasse. Für Abraham war das keine Frage. Er sattelt seine Kamele und zieht los. Und so verlässt er Ur, und ich meine, Ur war damals eine recht bedeutende Stadt, die war kulturell gebildet, dort haben schon Schrift und alles gehabt, damit er loszieht, und wo hat er ab dann gewohnt, die nächsten 100 Jahre? In einem Zelt. In Ur hat er garantiert ein Haus gehabt, weil das, wie gesagt, das war eine feste Stadt, dort haben sie in Häusern gewohnt, da haben sie kultiviert gewohnt, damit er ab dann im Zelt wohnt. Campingurlaub. Denkt sich auch einer, ja, ich freue mich schon im Sommer, Campingurlaub, super. Ein oder zwei Wochen mag das ja klasse sein. Aber 100 Jahre lang, das ist lang. Das ist viel Camping. Und so zieht er los in eine Steppe. wo ein bisschen was Grünes wächst, dass er halt seine Schafe ein bisschen weiden lassen kann, aber er immer wieder weiterziehen hat müssen, weil das Gras, das ist recht bald einmal aufgerissen. Und er baut einen Altar für Gott und opfert darauf. Und dann kommt eine Hungersnot. Und plötzlich irgendwie, und das ist das Menschliche so schön, plötzlich ist dieses Gottesvertrauen weg und er geht nach Ägypten und weil er Angst hat um seine Frau oder beziehungsweise besser gesagt um sein eigenes Leben, das ist meine Schwester. Was ja auch stimmt. Eine kleine Halbwahrheit, Halbschwester war es ja. Aber primär war es seine Frau. Aber damit es ihm nicht den Kopf und Kragen kostet, ist das auf einmal seine Schwester. Gott handelt, greift ein, macht es dem Pharao klar, du, das ist nicht richtig, der schimpft ihm, schenkt ihm dann ein paar Schafal und Abraham geht wieder ab. Gott verheißt Abraham einen Sohn. Hurra, ich krieg einen Sohn. Und Sarah kriegt keinen Nachwuchs. Und dann wieder diese menschliche Komponente, Frau, komm, da schau her, meine Sklavin, das ist deine Frau jetzt und du mit ihr und dann hat er schon sein Ismael. Aber das war halt nicht der, den Gott wollte. Und dann ist 13 Jahre lang Funkstille. Ich meine, wir wünschen uns, seien wir uns ehrlich, ich wünsche mir das auch, dass Gott jeden Sonntag zu mir spricht und mir immer wieder Dinge klar macht. Stellt sich vor, der hat 13 Jahre lang nichts von Gott gehört. Also, wenn ich mir nicht mehr vorstelle, die nächsten 13 Jahre spricht Gott nicht mehr zu mir. Also, ich war traurig darüber. Und dann spricht Gott wieder, begegnet er, so, er wiederholt die Verheißung, du wirst einen Sohn kriegen. Er fängt zum Lachen an und seine Frau fängt auch zum Lachen an. Wie heißt der Sohn deshalb? Er lacht, genau, Isaac, er lacht. Genau, Gott hat doch Humor, oder? Und schenkt ihm dann doch seinen verheißenen Sohn. Dabei kommt das Gespräch über Sodom und Gomorra. Ja, wenn da 40 sind, fängt er mit Gott zum Handeln an. Ja, dann sagt Gott, okay, dann wäre das nicht. Na, wenn da 35 nur sind, wenn da 30 sind, schlussendlich landen sie bei 10. So weit hat er ihm runtergehandelt. Ich meine, stellt euch vor, ihr geht's, weiß ich nicht, kauft euch ein neues Handy, das steht angeschrieben um 200 Euro und jetzt müsst ihr ihn runterhandeln auf 40 Euro. Ich meine, das geht nicht, das würde jeder sagen. Also, Entschuldigung, wir sind ja nicht im türkischen Basar. So lässt Gott mit sich handeln. Also irgendwie, ich finde es einfach phänomenal zu sehen, dieses Gespräch mit Gott und wie Gott an ihm und mit ihm handelt. Aber auch dieser bedingungslose Glaube. Da hat er seinen verheißenen Sohn, der Bursch wächst langsam heran und dann sagt Gott zu ihm, opfere mir deinen Sohn. Und dann steht in Genesis 22,3, und Abraham machte sich am nächsten Morgen auf, nahm Holz, den Isaak, zwei Knechte und einen Esel und bricht auf. Von heute auf morgen, Gott macht ihm das in der Nacht klar, steht er auf und geht los. Keine Diskussion, kein Zögern, sondern er vertraut Gott. Und dann gehen sie auf den Berg, der Isaak sagt noch, ja, wir haben Holz, wir haben Feuer, aber wo ist das Opfer? Gott wird sich eines ersehen. Und er bindet den Isaak, holt schon das Messer aus und will zustechen. Und dann diese erlösende Stimme, Abraham, Abraham, lege deine Hand nicht an deinen Sohn und tu ihm nichts an. Und die Lösung, warum er das da hat, die Erklärung, die findet man in Hebräer 11. In Hebräer 11, Vers 19 heißt es nämlich, ich lese ab Vers 17, denn durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Er vertraute darauf, dass er sagt, also selbst wenn ich meinen Sohn Gott opfere, er kann ihn von den Toten auferwecken. Das war die Hoffnung und das war Vertrauen, für das Abraham gelebt hat. Und von daher ist es interessant, oder man würde fast sagen logisch, wenn ich dann in Hebräer 8 folgende lese. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er ererben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in einem verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn, und jetzt kommen wir zu unserem Bibeltext heute, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, die ein Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann noch Vers 16. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Die Verheißung der Stadt, dieses neuen, dieses himmlischen Jerusalems, beruht auf Abraham. Eine Belohnung für das Vertrauen, das er in Gott gesetzt hat. Und wir können auf diesen Zug aufspringen und uns auch freuen auf das, was uns da erwartet. Nun zu der dritten und letzten Punkt heute. Die Frage, welche Konsequenz hat es aber jetzt für uns? Hat es eine Konsequenz? Mein dritter Punkt heute, lass die Ewigkeit deine Perspektive sein. In diesem Vers in Hebräer 13, Vers 14 heißt es ja, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das Suchen, das da erwähnt, das ist natürlich nicht das jetzt von Prediger 3, wo es heißt, verlieren hat seine Zeit und suchen hat seine Zeit, sondern suchen heißt in dem Sinne, auf das ausgerichtet, nach dem bestrebt zu sein. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich überzeugt bin, dass das, was kommt, besser ist als das, was ich jetzt habe. Ein Suchen im Sinne von, ich suche nach einem neuen Auto. Wenn ich nach einem neuen Auto suche, dann suche ich natürlich ein besseres, als was ich jetzt habe. Weil sonst brauche ich das, was ich jetzt habe, ja nicht austauschen. Und genau hier setzt ja die Werbung an. Sie versuchen uns zu vermitteln, dass es etwas Besseres gibt. Ein besseres Essen, ein besseres Gewand, ein besseres Handy, ein besseres Auto und so weiter. Sie versuchen, Bedürfnisse zu wecken, damit sie ein Geschäft machen. Und ich möchte heute auch Werbung machen. Aber nicht für ein neues Handy oder ein neues Auto, sondern für eine bessere Stadt, die uns erwartet. Die Werbung hält oft nicht das, was sie verspricht. Glücklicherweise oder leider. Aber das, was Gott verspricht, das hält er. Für das haben Abraham, Isaac, Sarah, Josef, Mose, für das haben sie gelebt. Für diese bessere Zukunft. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir bereit, um Gottes Willen auf Dinge zu verzichten? Dient die Bibel für uns als Orientierungshilfe im Leben, dass wir wissen, was ist das Zentrum, was ist wichtig, wo wollen wir hin? Oder aber, entschuldigt, ich formuliere es ein bisschen besser, oder dient sie uns als Rechtfertigung für das, was man doch auch nur darf? Darf ich pushen oder nicht? Ist eine Halbwahrheit schon eine Lüge oder geht es nur durch? Kann ich meinen Abraham vielleicht sogar als Vorbild hernehmen mit seiner Schwester, das war ja auch so eine Halbwahrheit, dass er sie durchgeschummelt hat und trotzdem hat er Gott gesegnet? So kann mir die Bibel dann oftmals ein bisschen dran und immer irgendwo, und da finde ich Rechtfertigung, und der hat das gemacht, und trotzdem, und trotzdem, und trotzdem, naja, dann wird Gott mir ja trotzdem auch segnet, auch wenn ich. Dazu neigen wir ja menschlich allzu oft. Und darum die Frage der Perspektive. Wenn ich mir es im Leben so gemütlich wie möglich machen will, dann werde ich auch mit der Bibel viele Berechtigungen finden, dass ich alles Mögliche machen kann. Aber ist es das Zentrum? Ist es das, wo wir hinwollen? Wo Gott will, dass wir hingehen? Hebräer 13, Vers 14, diese Aussage, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern eine zukünftige suchen wir, beginnt mit dem Wort denn. Und das ist eine Begründung. Eine Begründung für das, was vorher kommt. Und da heißt es in dem Vers ja direkt davor, darum hat doch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Das ist das, wozu der Schreiber des Hebräerbriefes die Juden auffordert. Bleibt nicht in der Stadt, bleibt nicht bei den frommen Juden, die euch einreden wollen, dass wieder zum Opfersystem und so weiter zurückkehrt, sondern geht's raus zu Christus, und nehmt die Schmach um Christi willen auf euch. Warum? Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich möchte uns ermutigen, diese Perspektive im Blick zu haben. Perspektive für die Ewigkeit. Im Alltag geht es leicht verloren. Wie gesagt, ich merke selbst, wie schnell das es untergeht und wie oft immer am Abend, wenn ich den Tag so reflektiere, mir denke, ma, hätte ich da. Und ich wünschte mir, ich war da, gerade gewesen, war zu dem gestanden, hätte es so gemacht. Das Leben ist ein Lernprozess, das wird es immer bleiben. Aber ich möchte ermutigen, dass der Fokus richtig ausgerichtet ist. Und so jetzt meine abschließende Frage: Wenn die Ewigkeit deine Perspektive ist, wenn wir wissen, dass wir eine herrliche Zukunft vor uns haben, welche Konsequenz hat das jetzt für dich, heute und in dieser Woche? Und dazu möchte ich, dass wir uns jetzt eine Minute Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, ein bisschen zu reflektieren, welchen Stellenwert hat das Gegenwärtige, welchen Stellenwert möchte ich eigentlich dem Zukünftigen geben und wo bin ich bereit, da in meinem Leben manches zu verändern, mal neue Vorsätze zu fassen. Ich möchte nicht einfach eine schöne Predigt gehalten haben, wo sie heimgeht und sagt, mei, das war wieder schön, dann gemütlich Mittagessen und dann den Tag ausklingen lassen oder dann nur ein bisschen Gemeindeversammlung machen. Wir sind da, weil es um etwas geht im Leben. Und wenn ich sehe, was Abraham und andere auf sich genommen haben, weil sie diese Perspektive gehabt haben, dann glaube ich, es ist gut, auch über die eigene Perspektive nachzudenken. Nehmen wir uns eine Minute der Stille. Himmlischer Vater, ich möchte danken für diese Wolke von Glaubenszeugen, die du uns gegeben hast, die ihren Glauben gelebt haben, mit all den Höhen und Tiefen, aber wo wir einfach sehen dürfen, dass du in ihrem Leben gehandelt hast, Herr. Du hast ihnen diese Perspektive gegeben, dieser Zukunft mit dir. Herr, und ich wünsche mir und ich bete darum, dass auch wir diese Perspektive haben. Du kennst mich, du kennst uns. Wie oft wir versucht sind, die Perspektive ja, aufs Heute zu legen, das zu schauen, was das Leben uns bringt. Sagt uns, was und wie wir im Leben verändern können, damit wir uns neu auf dich ausrichten, Herr. Dass wir uns auf das Zukünftige freuen, dass wir wirklich dir nachfolgen, Herr. Danke, Jesus, für die Schmach, die du auch auf dich genommen hast, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke dir, dass ich wissen darf, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du heute gegenwärtig in uns bist, dass du uns führst und leitest. Geh du mit uns in diesen Tag, in diese Woche. Rühre uns an. Lass uns erkennen, Herr, wo du willst, dass wir dich bekennen, dass wir deinen Weg gehen, dass wir dir nachfolgen, Herr. Amen.